Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu dem zweiten Abend unserer Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester, inzwischen in der 21. Folge damit, für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Sollte Sie interessieren, was in unserer Semester-Soap die letzten 20 Mal schon alles passiert ist, dann können Sie Vorträge online finden. Auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz können Sie die meisten dieser Vorträge annähernd 200 in Ton dokumentiert finden und sich herunterladen und mitnehmen und das alles sogar kostenfrei. Wo kriegt man sowas? Nur hier. Das ist doch was. Ja, wo Sie das genau finden, können Sie diesen hübschen Faltblättern entnehmen. Da ist eine Internetadresse Ihnen abgedruckt, die Sie zu diesem kleinen Archiv der Vorträge führt, das wir hier aufgebaut haben. Die Werte des Westens ist dieses Semester unser Thema. Ich habe das den Referenten vorgeschlagen, weil ich denke, dass es ganz interessant wäre, auch für unsere jungen Leute vielleicht, unsere Studenten, zu schauen, wofür stehen wir eigentlich, wie können wir unsere Werte verargumentieren, wie können wir sie begründen, wie können wir sie vermitteln. Und bei den Begründungen von Werten sind wir dann auch schon beim Thema des heutigen Abends angelangt. Wir haben zu Gast Professor Dr. Wolfgang Neuser. Er kommt von der Technischen Universität Kaiserslautern zu uns, hat Physik studiert, theoretische Astrophysik war, glaube ich, der Schwerpunkt dieses Studiums und hat auch Philosophie studiert und hat sich darin habilitiert in Philosophie und Wissenschaftsgeschichte. Und wenn ich das richtig auf den Punkt bringe, ist das Thema Argumente, Begründungen und so weiter eins, das ihn sehr umtreibt. Und ich glaube, das ist eins, das uns in dieser Vortragsreihe als, sagen wir mal, Rahmen sicherlich immer wieder umtreiben wird. Wie können wir denn unsere Werte begründen? Wie können wir Argumente begründen? Das ist etwas, was philosophisch im Hintergrund jedes Vortrags im Grunde in dieser Reihe immer wieder angeschnitten werden wird. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie wie immer Möglichkeit, Fragen zu stellen, zu diskutieren. Aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Professor Neuser.
Vielen Dank, Herr Fritz, für Ihre Vorstellung. Meine Damen und Herren, ich möchte mit Ihnen heute gemeinsam darüber nachdenken, wie Werte in der Wissensgesellschaft begründet, konstituiert werden. Ich glaube, Sie sind nicht überrascht, wenn ich Ihnen sage, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auf eine Wissensgesellschaft hin sich entwickelt und in der ganz erhebliche Wertewandel stattfindet. Der Wertewandel, den wir im Augenblick erleben, den wir beobachten können, der hat, so wird meine These im Verlauf des Vortrags sein, damit zu tun, dass wir Begründungsstrategien für Werte im Grunde genommen nur in der Neuzeit ausgebildet haben bislang, das heißt in der historischen, kulturellen Phase, die vor der Wissensgesellschaft liegt, nämlich sagen wir, wenn wir so eine Pi mal Daumenzahl sagen wollen, zwischen 1640 und 1830. In dieser Zeit werden Begründungsstrategien dafür entwickelt, was Wissen ist, und aus diesen Begründungsstrategien werden Werte, werden ethische Konzepte begründet. In der Wissensgesellschaft, in die wir gerade erst reinwachsen, die wir überhaupt noch nicht hinreichend philosophisch reflektiert haben, die aber längst von den Informatikern oder sagen wir von den informatischen Techniken geprägt werden und stattfinden, dort gibt es einen anderen Typus von Wissen. Das ist nicht mehr der Typus von Wissen, den wir in der Neuzeit gehabt haben, sondern der ist neu. Und damit brauchen wir andere Begründungsstrategien für unsere Werte. Diese Begründungsstrategien haben wir nicht wirklich schon erarbeitet, sondern wir sind sozusagen gerade in der historischen Phase, in der man so etwas macht. Was wir aber schon merken, sind die Schwierigkeiten, die wir mit den Werten, die wir in dem neuzeitlichen Kontext begründet haben und die wir natürlich immer noch mitnehmen über das 19. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert und den Werten, die wir eigentlich brauchen würden, die aber nicht mehr, noch nicht entwickelt sind. Das wird der Gegenstand unserer gemeinsamen Überlegungen heute sein. Ich werde das in den 4 folgenden Punkten versuchen zu klären mit Ihnen, nämlich zunächst mal, woher kommen unsere Werte und woher der Wertewandel. Dann möchte ich Ihnen etwas zu Begründungen der Werte in der Neuzeit erzählen. Wir sollten dann darüber nachdenken, wie denn eine Neubegründung von Werten im Übergang zu der neuen Gesellschaftsform oder der neuen historischen Epoche, nämlich der Wissensgesellschaft, stattfinden kann, stattfindet. Was passiert denn eigentlich im Augenblick schon an Wandel hinsichtlich der Konzepte der Metaphysik, würden Philosophen präzise formulieren, in unserem Übergang zur Wissensgesellschaft und schließlich Gesellschaft in Übergangszeiten. Ich habe Ihnen vorab einen kleinen Film. Technisch geht das nicht so gut. Ich bin Philosoph und kein Informatiker. Deshalb müssen Sie eine Sekunde mit unschönen Bildern vorlieb nehmen. Und das ist das Falsche. Das sollen Sie gar nicht sehen. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, wenn ich die Informatiker im Raum jetzt nach vorne bitte. Die brauchen mindestens so lange wie ich. Sehen Sie sich dieses Bild, diesen Film an. Das ist ein Film von Boston Dynamics, einem Hersteller von Roboter. Und die führen einen Roboter vor. Finden Sie nicht auch, dass dieser ekelhafte, bärtige Mann gestoppt werden muss? Das geht noch weiter. Er wird noch einmal ihn traktieren. Ja. Wir sind uns einig, dieser bärtige Typ muss gestoppt werden. Warum? Warum wollen Sie eigentlich, dass dieser Mensch sich dem offenbar freundlichen und eigentlich nicht aus der Ruhe zu bringenden Roboter gegenüber anders verhält? Psychologen würden vermutlich sagen, naja, weil der sich tapsig bewegt, und deshalb meinen wir, wir sollten ihn mit Menschen identifizieren. Philosophen würden sagen, das greift zu kurz. Wir haben in diesem psychologischen Konzept ein Konzept, eine Begrifflichkeit, einen Begriffshintergrund gedacht, der Sie dazu bringt, den armen Roboter zu bedauern. Nämlich die Vorstellung vom Subjekt, von einem Etwas, das autonom ist, das völlig aus sich selbst heraus sich motiviert und zugleich dies in der Reflexion auf sich selbst macht. Dieser Roboter, der lässt sich nicht beirren, der macht genau das, was er will und der macht das unabhängig voneinander. Es ist die Vorstellung vom Subjekt. Aber das ist natürlich absurd. Dieser Roboter ist kein Subjekt in dem Sinne, dass wir sagen, der ist identisch, wenn wir sagen, das Subjekt ist identisch mit Menschen. Das ist eine Maschine. Und so wenig, wie sie auf dem Parkplatz gleich den Nachbarn aus dem Auto rausreißen, nur weil der einen Gang reinhaut, so wenig ist es begründet, diesen Roboter zu bedauern. Das ist eine Maschine. Alle ihre Emotionen beruhen darauf, die sie eben gezeigt haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie Protest angemeldet haben. Das gehört sozusagen in meinen Vortrag. Alle ihre Reaktionen beruht darauf, dass sie einen Subjektbegriff im Hinterkopf haben und aus dieser Subjektvorstellung ihre ethische Konzeption, das heißt ihre Werte entwickeln und ihre Werte aus dieser Subjektvorstellung holen, weil der Roboter autonom ist und auf sich selbst reflektiert. Deshalb muss er auch so behandelt werden. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass er als autonomes Wesen existieren kann. Warum das so ist, darüber denken wir gleich noch nach. Und deshalb darf der arme Kerl nicht von dem Menschen da mit Baseballschläger, waren das glaube ich, oder Hockeyschläger, traktiert werden. Und das ist das Konzept von Werten in der Neuzeit. Das hat aber mit den Konzeptionen, die wir in der Wissensgesellschaft haben oder den Formen von Existenz, die wir in der Wissensgesellschaft haben, nichts zu tun. Dieser Typ ist kein Subjekt. Und wann immer wir uns überlegen wollen, wie wir uns denn zu verhalten haben, müssen wir reflektieren, dass wir in der Wissensgesellschaft einen völlig neuen Typ von Technik haben, der nicht vergleichbar ist mit allen anderen Formen von Technik, die wir in unserer Kulturgeschichte aus der Geschichte kennen. Die jetzt durch die informatischen Techniken eingeführten Techniken sind sogenannte intelligente Techniken. Das heißt, die Maschinen haben Formen von Reflexion, die machen Dinge, die wir sonst nur von Menschen kennen, nämlich sie reflektieren Zusammenhänge, sie haben komplizierte Sachverhalte. Es gibt etwa unter dem Titel Industrie 4.0 Maschinen, die miteinander kommunizieren und so kommunizieren, dass sie die Produkte, die sie herstellen sollen, auf dem preisgünstigsten Weg herstellen. Oder es gibt etwa die unter dem Titel Big Data Sachverhalte, die dazu führen, dass man Wissen, dass man etwas, von dem man genau weiß, dass es wahr ist, mit einem anderen Sachverhalt, von dem man auch weiß, dass es wahr ist, aber von dem man nicht weiß, in welcher Weise sie miteinander verbunden sind, zusammenführen kann. Das macht man mit ein bisschen Mathematik. Die Aussagen sind dann von anderem Typ, als wir sie im Alltag kennen. Wir gehen davon aus, dass es eine kausale Beziehung gibt, dass wenn wir sowas machen, dass das immer passiert. Wenn wir auf so ein Holz hauen, passiert das immer. Wenn wir Big Data haben, wenn wir unterschiedliche Datenbanken verknüpfen, dann sind die nicht mehr kausal verbunden, sondern nur noch über Korrelation. Das heißt, mit einem Prozentsatz von 80, 90% ist das, was dort in der Verbindung der Datensätze gesagt wird, wahr. Aber das heißt, wenn Sie eine Million Mal hinklopfen, dann geht es einmal durch, weil der Tisch nicht mehr da ist, um das zu übertragen. Wir haben eine andere Metaphysik. Das funktioniert anders. Diese intelligente Umwelt, die die Informatiker uns zurzeit bereiten, die hat zur Folge, dass wir anders als bei dieser Umwelt, also einfach den Tischen und Stühlen, dass wir damit rechnen müssen, dass dort ein Wissen erzeugt wird, das vorher keinem Menschen bekannt war. Nochmal, die informatischen Techniken, die im Augenblick auf dem Weg sind, erzeugen Wissen, das vorher keinem Menschen bekannt war, das so nicht existierte. So, und wenn Sie jetzt gucken wir uns an, wie die Situation in der Neuzeit war, wie die Argumentation in der Neuzeit ist. In der Neuzeit hat Descartes, das ist einer der großen Wortführer in unserem Kontext, eine Vorstellung von einem Subjekt entwickelt, derart, dass er gesagt hat, Wissen ist nur das, was der Einzelne, genau was das Subjekt, als dasjenige unzweifelhaft ausweisen kann, das wahr ist. Nicht der methodische Zweifel. Sie zweifeln und Sie sollen ständig daran zweifeln, dass das, was Sie wahrnehmen, hören, andere Ihnen sagen, was Sie sehen, ob das denn auch wahr ist. Und nur wenn Sie unzweifelhaft sagen können, es ist wahr, nur dann sollen Sie das akzeptieren. Und dann kann man eine Reihe von Anstrengungen unternehmen und sieht dann, es gibt eigentlich nur einen einzigen Satz, der wahr ist, von dem man sagen kann, den kann man nicht unterlaufen, cogito ergo sum, das heißt, das, was denkt, ist, oder das Denken ist gleichzeitig verknüpft mit seiner Existenz. Was anderes können Sie nicht sagen. Alles andere kann Mängel haben, hat Fehler, ist nicht wirklich durchführbar. Und genau diese Struktur, diese logische Struktur, die nennen wir seit dem 17. Jahrhundert, ist tatsächlich Leibniz gewesen, der das als erster so formuliert hat, das Subjekt. Das Subjekt ist dasjenige, was bei sich selbst, in der Reflexion auf sich selbst und autonom, das heißt ohne, dass es irgendetwas von rechts, links oder der Seite gibt, was diese Entscheidung, was wahr ist, stören könnte, vornimmt. Das Subjekt ist sozusagen die Instanz, die uns möglich macht, die Welt zu begreifen, wie wir sie begreifen. Das ist neu im 17. Jahrhundert. Das ist nicht wahr so. Das bereitet sich seit dem 16. Jahrhundert spätestens vor. Aber im 17. Jahrhundert wird es sozusagen auf den Punkt gebracht und seit dieser Zeit ist unser Forschungsprogramm in unserem Kulturkreis herauszufinden, wie man alles, was man wissen kann, auf das Subjekt zurückführen kann oder wie man aus einer Subjektbegründung alles, was man wissen kann, zeigen kann. Und jetzt, also ich will Ihnen nur einen einzigen Aspekt zeigen und dann sind wir auch sofort in der Ethik, wie das im Mittelalter ist. Im Mittelalter ist die Argumentation, dass das, was wahr ist, nicht im Subjekt begründet wird durch eine Reflexion, sondern das wird von Gott gegeben und auf komplizierten Wegen kommt es dann irgendwie in einfache Menschen wie uns. Das hat zur Folge, dass Sie nicht mehr sagen können oder dass Sie noch nicht sagen können, dass jemand, der eine Handlung begeht, diese Handlung auch begeht, weil er selbst falsch geurteilt hat, sondern Sie können nur sagen, der hat die Rolle oder der hat die Ordnung Gottes gestört. Und so werden im 15. und 16. Jahrhundert Im 1457 wird zum Beispiel bei einem Gerichtsurteil eine Sau mit eine Muttersau mit ihren sechs säugenden Frischlingen vor Gericht gestellt und auf dem Schinderkarren zum Richtplatz gefahren, weil die sieben ein Kind umgebracht haben. 1457 wird die Sau gehängt. 1466 passiert das einer anderen Sau, einem Pferd, das etwas irritiert hatte, und das wird, und dann stirbt jemand, und das Pferd wird als Mörder bezeichnet. 1466. Am 29.06.1498 wird die große Glocke des Dominikanerkonvents San Marco in Florenz abgehängt, zum Richtplatz gefahren und dort umgebracht, weil sie zu einem Aufstand aufgerufen hatte. Sie wurde geläutet, als ein Aufstand kam. Was Sie sehen ist, dort gibt es keinen Subjektbegriff. Es gibt nichts, was dadurch handlungsfähig oder verantwortlich wird, Werte haben kann, weil es selbst reflektiert und autonom ist, sondern dort gibt es eine Ordnung Gottes, die kann gestört werden. Und wenn man bestimmt ist, die Ordnung zu stören, hat man Pech, wird man verurteilt. Weil der Richter hat die Funktion, das ist sein Job, die Ordnung einzuhalten. Und so konfligieren die nach dem Ratschluss Gottes. Das ist eine andere Situation als in unserer. Sie haben wieder sehr zu meinem Vergnügen gelacht, als die Schweine und die Glocken hingerichtet wurden, weil sie haben einen Subjektbegriff im Kopf gehabt. Sie haben gesagt, die können doch gar nicht auf sich selbst reflektieren und die sind auch nicht autonom. Was willst du denen für eine Schuld zuweisen? Wieso kann man die denn hinrichten? Das können wir erst seit dem 17. Jahrhundert. Und seit dem 17. Jahrhundert konstruieren wir alles. Unsere gesamte Welt, unsere gesamte Weltanschauung, alles, was wir über die Welt wissen, daraus, dass wir ein Subjekt haben. So, was hat das mit Werten zu tun? Na, dass Werte sind diejenigen Urteile oder Werturteile sind diejenigen Urteile, die Bedürfnisse, die wir haben, stabilisieren und befriedigen. Wenn Sie sagen, Brot, wenn Sie hungrig sind und sagen, Brot ist mir wertvoller als ein Buch, dann deshalb, weil Sie ein Bedürfnis haben, das Bedürfnis ist durch den Hunger gegeben, und dieses Bedürfnis und seine Befriedigung, das macht aus, weshalb Sie das für wertvoll halten. Nun ist es so, wenn wir sagen, dass das Wissen konstitutiv für die Weltanschauung ist und in der Neuzeit das Subjekt sozusagen der Punkt ist, von dem aus man die Kultur und das heißt das Wissen begründet, dann muss man dafür sorgen, dass das Subjekt frei von jedem äußeren Einfluss ist, dass es autonom ist. Wäre das nicht autonom, gäbe es etwas anderes, das das Subjekt bestimmen würde, hätte das zur Folge, dass wir eben nicht das Subjekt als die letzte autonome, selbstreflektierte und frei handelnde Instanz denken könnten, sondern wir müssten sagen, das ist eben das, was das Subjekt noch stört. Das ist der Grund dafür, weshalb wir seit der Aufklärung bemüht sind, die Freiheit des Subjektes zu denken. Es gibt keinen anderen Grund in der Neuzeit, über Freiheit und Freiheit irgendjemandem oder irgendetwas zuzuschreiben, außer dem, dass wir dieses Subjekt autonom stellen müssen, weil wenn wir das nicht autonom stellen würden, dann hätten wir einen Wissenskosmos, der völlig beliebig wäre. Dann könnte das jeder stören. Daraus bilden wir im 17., 18. Jahrhundert Staatstheorien. Staatstheorien, da kommen einzelne Subjekte zusammen und schließen Verträge ab, etwa Hobbes, Hume, Rousseau, was immer sie wollen. Die Idee ist, dass einzelne Subjekte beteiligt sind und Staatstheorien und Staatskonzepte und wie wir miteinander zusammenleben wollen, das sind grundlegende ethische Probleme, grundlegende ethische Werte. Das sind die Werte, nach denen wir sozusagen heute leben oder leben wollen, die wir als die westlichen Werte verteidigen wollen. Sie sind nicht aus dem Himmel gefallen, sondern sie sind eine historische Entwicklung, sie sind eine kulturelle Entwicklung. Die Kultur unseres Lebenskreises hat mit der Vorstellung vom Subjekt genau diese Vorstellungen und genau diese Werte begründet. Was mir wichtig wäre an dieser Stelle ist, dass Sie sehen, dass wir alle Werte, die wir in der Neuzeit haben, also sagen wir bis von 1640 bis 1830, da wird man so sagen, von da an fängt die Neuzeit an zu verfallen und auseinanderzufallen. Alle diese Werte basieren auf unserer Vorstellung vom Subjekt. Im 18. und 19. Jahrhundert, beginnenden 19. Jahrhundert, ist die Aufgabe der Literatur und der Philosophie, über große Strecken zu zeigen, dass Menschen Subjekte sind. Wenn Sie an meinen Vortrag bislang sich nochmal zurückdenken, habe ich immer nur von logischen Funktionen gesprochen, also von der Funktion der Selbstbegründung, der Autonomie, des Subjektes, der Begründung von Wissen. Das wird im Laufe des 18., beginnenden 19. Jahrhunderts mit den Vorstellungen von Individuen, von Einzelnen, von Individuen, von Menschen, Personen verknüpft. Und die Freiheit von Menschen, die Freiheit von Einzelnen, das Zusammenspielen, Zusammenwirken, das soziale Zusammenwirken von Menschen besteht darin oder beruht darauf in der Neuzeit, dass das Subjekt identisch ist mit dem Menschen und das Subjekt identisch ist mit der Person, dass der Einzelne identifiziert wird mit dem Subjekt. Und alles, was wir an Werten haben, beruht darauf, dass wir dieses Bedürfnis unseres Kulturkreises, alles, was wir wissen, auch wahr begründen zu können, und zwar im Subjekt. Nichts, kein anderer Grund ist so fundamental dafür, welche Werte wir haben. Alle anderen Werte sind davon abgeleitet, lassen sich als Ableitungen dieses Wertes verstehen. So, und jetzt sind wir eigentlich bei unserem Problem, bei dem Problem der Wissensgesellschaft. In der Wissensgesellschaft spielt das Subjekt diese Rolle nicht mehr, zunehmend nicht mehr. Es sind die informatischen Techniken, die das Wissen begründen, oder die Gerätschaften, die die Informatiker mit ihren Geräten erarbeiten. Ich habe heute Klausuren bearbeitet. Wie läuft das? Früher lief das so, da kriegte ich ein Papier, strich an und schrieb drauf ja, nein und weg. Heute geht es anders. Heute schreiben die Studenten diese Klausuren auf einem Computer. Die werden abgespeichert und dann gehen die zu mir und ich bearbeite die. Die Materialien, die benutzen dürfen, können ganz unterschiedlicher Art sein. Zum Beispiel gibt es noch 2 oder 3 weitere Kollegen, die den gleichen Kurs bedienen. Die erarbeiten Materialien, die man benutzen kann. Ich erarbeite Materialien. Ich ändere die Materialien der Kollegen. Die Kollegen ändern meine Materialien. Ist noch irgendwas von Urheberrecht übergeblieben? Nein. Bei dieser Bearbeitung, und ich kann da gar nichts gegen machen, das sind irgendwelche Plattformen, die die Uni-Verwaltung eingeführt hat. Und das Einzige, was ich machen kann, ist pensionieren lassen. Ich werde das sehr bald tun. Aber diese Gerätschaften und diese informatischen Strukturen bestimmen den Ablauf, bestimmen, wie wir uns verhalten. Das geht im medizinischen Bereich so weit, dass sie, Diabetes hat man, macht man, behandelt man so, dass man 2-mal am Tag oder 3-mal am Tag Blutzuckerwerte misst und dann entsprechend Insulin gibt oder Zucker, was auch immer. Das macht natürlich in Zeiten der informatischen Technik gar keinen Sinn mehr. Sie kriegen bei der klassischen Diabetesbehandlung, kriegen Sie 3 Werte pro Tag, aber Sie können ja ein Implantat machen, sodass eine Platine, sagen wir im 30-Sekunden-Takt, das misst und dafür sorgt, dass die Blutchemie stimmt. Wenn Sie das rechtzeitig machen, kriegen Sie nie wieder die Krankheitsbilder, die Sie klassischerweise bei der Diabetes haben. Und das heißt, Ihre Ärzte sehen nie mehr Diabetiker, die deren Großeltern noch gelegentlich gesehen haben. Das Krankheitsbild ist ein anderes. Die Krankheit ist ein anderer. Einfach dadurch, dass wir die informatischen Techniken einbauen. Das Navi kennen Sie alle. Navi funktioniert so, dass das nicht nur, dass das empfängt, sondern das gibt auch die Position, jedenfalls ein gutes Navi, an den Server. Und der Server weiß deshalb, weil er eine Schar von Navis auf der Straße hat, genau wie der Zustand, der Verkehrszustand da ist. Mithilfe komplizierter mathematischer Vorrichtungen wird auf dem Server entwickelt, ein Wissen entwickelt, an dem kein Mensch beteiligt ist. Es sind einfach nur Sachverhalte, die sie in der, die über Sensoren aufgenommen werden und die dann verarbeitet werden und die werden so behandelt, wie das, was wir klassisch als Wissen beim Subjekt kennen. Das Subjekt spielt so keine Rolle mehr. Es sind zunehmend, es sind die informatischen Techniken, das Faktum, dass wir eine intelligente Umwelt haben, zunehmend. Also denken Sie an die Platine, denken Sie an das Navi, denken Sie an die Lernplattformen, die ihrerseits durch Kombination, Entwicklung, Vorgaben, Strukturen, über die Programmierung Wissen erzeugen, an dem kein Mensch mehr beteiligt ist. Dadurch sind wir in der Situation, dass wir eigentlich nicht mehr als Einzelne hergehen können und noch entscheiden können, was Wissen ist, sondern wir sind gehalten, uns daran zu partizipieren. Wenn Sie so wollen, ist diese Funktion des Subjektes auf die intelligente Umwelt übergegangen. Das stimmt nicht, weil das ist kein Subjekt. Aber die Funktion, die wir in der Neuzeit im Subjekt hatten, ist jetzt woanders. Die ist in diesen informatischen, in der intelligenten Umwelt, die wir haben. Die entscheidet darüber, was wahr ist. Und wenn wir, also es gibt bei Wikipedia weit über 1000 Artikel, die automatisch generiert worden sind, die kein Mensch gesehen hat, deren Inhalte automatisch generiert worden sind. Und natürlich benutzen wir alle Google, alle Wikipedia, entschuldigen Sie. Und mit unserer Benutzung von Wikipedia haben wir vielleicht auch solche Artikel schon mal unter der Hand gehabt und weiterverarbeitet. Experten wissen natürlich, wann die Artikel, die sie in Wikipedia sehen, gut sind und wann nicht. Es sind zunehmend gute Artikel da und sie können nicht mehr ohne weiteres wissen. Sie müssten jedes Mal recherchieren, wo kommt der Artikel her, wer hat es entschieden. So bin ich bislang verfahren, wenn ich Bücher gelesen habe. Jetzt nicht mehr. Nun, das heißt, unsere Vorstellung, dass wir so etwas wie Urheberrecht oder Freiheit eines Subjektes schützen müssen, das heißt als Grundwert, aus dem wir alle anderen Werte ableiten müssen, das Subjekt wäre, wie wir das bislang gewohnt sind. Und weil wir keinen Ersatz für diese Konzeption haben, auch bislang nicht wirklich nötig hatten, deshalb sind wir nach wie vor an das Subjekt gebunden. Diese Vorstellungen sind obsolet. Aber wir haben noch keinen Ersatz dafür. Wir wissen noch nicht, wie man die informatischen Systeme schützt. Bislang ist es so, dass die Geheimdienste sagen, wie man mit den Daten umzugehen hat. Das kann nicht sein. Aber dort werden im Augenblick sozusagen die fundamentalen Grundlagen für unsere Werte gelegt. Was wir also konstatieren müssen, ist, dass wir längst in einer Umgebung leben, in der eine Metaphysik wirksam ist, die Wissen nicht mehr im Subjekt begründet sieht, sondern in so etwas wie einem Allgemeinwissen. Das Allgemeinwissen wird ständig korrigiert, ständig verbessert. Wikipedia hat, glaube ich, 1000 Programmeingriffe täglich. Das heißt, die Art und Weise, wie Wikipedia funktioniert, wird täglich an 1000 Stellen korrigiert und verändert. Das können Sie nicht mehr nachvollziehen. Das können Sie locker vergessen. Was uns passiert ist, dass wir diese informatischen Techniken haben, die eine intelligente Umwelt für uns erzeugen, an der wir partizipieren müssen. Wir machen das natürlich nur in wenigen Sektoren und zu unterschiedlichen Zeiten. Und dann basteln wir uns unser privates Weltbild, unser privates Wissen, das längst nicht mehr mit dem Wissen, das in der Allgemeinstruktur zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist, identisch ist. Das ist so eine Patchwork-Geschichte. Aber wir tun immer noch so, als wäre dieser arme Roboter ein Subjekt. Natürlich darf man das Biest nicht schlagen, aber aus anderen Gründen, als wir meinen. Man darf das möglicherweise deshalb nicht, weil man dieses System als informatisches System schützen muss oder als Teil unserer Umwelt, unserer intelligenten Umwelt. Aber auf keinen Fall deshalb, weil der halt, nicht, das macht man nicht, sowas. Das ist eine Subjektvorstellung. In dieser Spannung sind wir im Augenblick. Wir sind historisch in der Situation, dass wir eine kulturelle Phase abgeschlossen haben, die ausläuft, nämlich die Neuzeit, und eine kulturelle Phase begonnen ist, die aber noch längst nicht so weit reflektiert ist, dass man sagen kann, wir wüssten genau, was da passiert, sondern es an vielen Punkten sehen wir, was mit Wissen passiert. Aber an vielen Punkten sehen wir das noch nicht und wir haben das nicht hinreichend reflektiert. Wir sehen nicht, wie es weitergeht oder wie sich diese technischen Entwicklungen weiter fortsetzen werden, so dass man sagen muss, jetzt haben wir sozusagen ein geschlossenes Weltbild, vor dem Hintergrund, dass unsere Umwelt intelligent ist, auf die wir uns einstellen müssen, ständig einstellen müssen. Wir sind in der Situation einer Gesellschaft, die einer historischen Phase, die sozusagen noch die alten Wertestrukturen, die alten Begründungsstrukturen für Werte hat, ich würde sagen glücklicherweise hat. Ohne Werte wäre eine Katastrophe. Aber wir sehen schon, das passt nicht mehr überall. Diese Strukturen, die wir über 200, 300 Jahre entwickelt haben, die funktionieren gar nicht mehr in allen Bereichen. Es gibt Bereiche, die bestimmt werden durch Strukturen dieser intelligenten Umwelt. Und diese Bereiche, die können wir nicht wirklich erfassen. Also die EU hat eine Reihe von Kommissionen, die sich mit Urheberrecht, Patentrecht und sowas beschäftigt, um das anzupassen. Aber das ist kein Problem, das ist kein Grund sozusagen für sowas wie eine allgemeine Depression. Diese historischen Phasen haben wir mehrere in unseren Kulturkreisen. Man wird den Übergang zum klassischen Antike ähnlich interpretieren. Man wird die Spätantike und die Renaissance ähnlich interpretieren wie die gegenwärtige Zeit, die hin zu einer neuen traditionellen Zeit sich entwickelt. Und wir haben in diesen Strukturen, die sich hier entwickelt haben in der Vergangenheit, auch immer Modelle und Bilder dafür, wie Werte entstehen, wie Werte konstituiert werden. Und meine Überzeugung ist, dass die Wertekonstitution in den traditionellen Phasen, in der klassischen Antike, im Mittelalter und in der Neuzeit, alle nach dem Modell gelaufen sind, dass man sich überlegt hat, was ist das Wissenskonzept, das ist die grundlegendste Struktur unserer Kultur und auf die hin hat man die Werte entwickelt. Und genau das ist der Job, der uns bevorsteht und der bislang immer funktioniert hat, über 2700 Jahre. Warum sollte der jetzt nicht funktionieren? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Neuser, herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Auf den letzten Metern haben Sie uns noch Mut gemacht. Ich versank immer mehr in meinem harten Stuhl auf der Perspektive. Nun gut, vielleicht haben Sie schon eine Frage parat. Wenn nicht, dann spielen wir vielleicht noch ein bisschen Ping-Pong.
Ja.
Dieses Verschwinden, sage ich mal, zumindest in Teilen des Subjektes durch die Delegierung des Wissens an die Informationstechnik. Wird das nicht auch Auswirkungen haben? Ich meine, unser ganzes Rechtssystem ist gegründet auf einen Subjektbegriff. Ja? Mhm. Verantwortlichkeit für das Handeln und so weiter. Mhm. Wenn Sie sagen, das geht nun verloren, wie gehen wir dann an der Stelle damit um? Wo sind da womöglich die Perspektiven?
Es wird nicht ersatzlos gestrichen, sondern wir werden in unterschiedlichen, so war es bislang, ich bin kein Prophet, sondern ich bin jemand, der ein paar hundert Texte aus der Vergangenheit gelesen hat und beschreiben kann, wie es bislang war. Bislang war das so, dass man unterschiedliche Lebensbereiche angepasst hat darauf, was man als die grundlegende Struktur verstanden hat. Denken Sie an die Neuzeit, nachdem Descartes den Sachverhalt verstanden hatte, hat sich ganz Europa vom Atlantik bis zum Ural darauf gestürzt, zu verstehen, was denn diese Vorstellung von Descartes für den Rest unserer Vorstellung, für den Rest unseres Wissens bedeutet. Und in diesem Kontext haben wir Interpretationen von bestehenden Rechtsvorstellungen gehabt, die modifiziert wurden. Wir sprechen heute oder haben regelmäßig irgendwelche Probleme mit der Globalisierung. Die Globalisierung ist nur von der Größenordnung anders als in der Renaissance. Wenn im 15. Jahrhundert ein Hamburger Kaufmann in Frankfurt ein Geschäft abschließen wollte, dann reiste der mit einem Münzmeister, dann reiste der mit Dolmetschern und vielen anderen Hilfspersonal, weil ein Hamburger einen Frankfurter nicht versteht und ein Frankfurter einen Hamburger nicht versteht. Das heißt, die Kaufleute haben hier eigentlich das gemacht, was wir bislang auch gemacht haben in der Kleinstaaterei. Und der entscheidende Punkt, der jetzt in diesem Bereich des Verwaltungsrechts oder im Bereich der Geschäfte, des kaufmännischen Rechts, der Verträge passiert, ist, dass sie eine größere Region haben, aber nicht, weil die Juristen so fit und so schnell wären, sozusagen das zu antizipieren, sondern die Kaufleute machen das schon längst. Und jetzt müssen die Juristen nachbessern, die müssen gucken, dass die Vertragsverstöße, die im Land geregelt waren, unter den vielen Rechtsformen, die sie plötzlich global haben, nicht allzu stark werden. Und auf ähnliche Weise stelle ich mir vor, wird sich das auch jetzt regeln müssen.
Ja, wir haben eine Frage. Ich werde Ihre Frage danach kurz wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben.
Vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Problematik wohl da, dass Sie Wissen verselbstständigen. Dass die Individuum nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Wenn ich so eine allgemeine Praxis in Sachen Wikipedia anschaue, dann lese ich zwar mit Begeisterung die Texte, aber ich kritisiere die auch und sage, also so kann es ja dann doch nicht sein. Das muss doch eigentlich anders sein. Ich finde nicht total abhängig. Und jetzt wäre für mich die Frage, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, braucht es nicht ein Korrektiv für sich selbst entwickelndes Wissen? Und kann das nicht nur dann auch wiederum das Subjekt sein, jetzt nicht als Einzelperson, sondern wie es zum Beispiel in der Juristerei ist, dann ist es der Common Sense, der schließlich endlich dann als Kriterium da ist und das, was im Moment jetzt Gültigkeit hat und sich herausbildet, wie auch immer, dass dadurch ein Korrektiv wieder ist und dann wieder das Element zu finden.
Ja. Also Sie sagen, bei Wikipedia können wir doch in der Lektüre sozusagen unseren kritischen Geist bemühen und abwägen, ob das unsere Zustimmung findet oder nicht. Wenn sich jetzt das Wissen in größeren technischen Systemen verselbstständigt quasi, müssen wir dann andere Formen der Kritik finden an diesen Systemen. Ja?
Ich bin davon überzeugt, dass Sie die Entwicklung nicht stoppen können. Ich finde das auch gar nicht gut, die zu stoppen. Und das heißt, dass die Wissenskonstitution, das muss man, glaube ich, auch dann, wenn man sagt, das Individuum hat noch seine kritische Potenz, die hat es nur für sein eigenes Wissenskonzeption. Nur für seine eigene Orientierung in der Welt. Es hat es nicht, oder wir haben Instrumente, wir haben Formen von Technik, die eine intelligente Umwelt schaffen, und diese intelligente Umwelt, die ist der Referenzwert. Auf die hin orientieren wir uns. Das können Sie an einzelnen Punkten sehen, wenn Sie mich anrufen wollen über die Universität nach 18 Uhr, dann gibt es da einen Automaten, der sagt, wollen Sie in den Fachbereich 1, den Fachbereich 2, den Fachbereich 3, dann drücken Sie die Nummer 3, dann drücken Sie die 3 und dann hören Sie, die Dekanin ist zurzeit leider nicht da. Sie kommen nicht mehr zu mir. Sie werden durch solche Leitsysteme geführt. Und das ist eigentlich das ist sozusagen technisch auf der untersten Ebene, das ist das Primitivste, was man machen kann. Diese Leitsysteme sind sehr viel stabiler und sehr viel mehr verbreitet. Ich gebe Ihnen völlig recht, auch in Zukunft würde ich davon ausgehen, dass die Einzelnen sich orientieren müssen. Wir nennen das üblicherweise Klugheit, praktische Klugheit, die Prudentia ist das, nämlich aus dem Wissen, das man so haben kann, dasjenige rauszuziehen, das uns erlaubt, uns ordentlich im Leben zu bewegen, und die Wissenskonstitution findet woanders statt. Es ist überhaupt keine Frage, es kann nicht sein, dass die NSA bestimmt, welche Daten wie übermittelt werden. Aber auch das ist ein Problem, das gelöst werden muss, das die Wissensgesellschaft lösen muss. Ich glaube nicht, dass wir dazu kommen werden, dass wir das Allgemeinwissen, diese allgemeine Struktur wieder verlieren. Das ist auch kein Subjekt mehr, sondern da gibt es Selbstorganisationsstrukturen, wie sich das Wissen konstituiert. Aber das ist eine sehr komplizierte Geschichte, die wollte ich Ihnen nicht anbieten.
Sie wollen eine Frage stellen?
Ja, wenn das System sich selber reguliert, dann müsste man ja davon Abschied nehmen, dass es eben noch irgendwo ein Subjekt überhaupt gibt. Wer gibt dann irgendwelche, ich würde es gar nicht nur sagen Werte, sondern auch Sinne vor, nach welchen Regeln wird dann so eine Wissensgesellschaft funktionieren? Beim allgemeinen Wohl oder wo auch immer, alte schöne Errungenschaften aus der Neuzeit, aus der Aufklärung, wo bleiben die dann?
Die werden transformiert werden.
Ich würde es kurz wiederholen. Ja? Also Sie sagen, wenn die Systeme sich selbst generieren, ja, schaut dann drauf, was sie tun, wo bleiben da noch die Regulative? Ja? Und wo bleiben da dann die Errungenschaften, die wir zum Beispiel durch die Aufklärung und so weiter gewonnen haben, zum Beispiel eine Gemeinwohlorientierung? Wer guckt den Systemen auf die Finger, dass sie das tun, was wir gerne hätten?
Ja. Zu der Glocke und der Sau, also es gibt viele, viele solche Beispiele, die Akten sind voll, die Archive sind voll davon. Möchte ich nachschieben, das hat nichts damit zu tun, dass die im Mittelalter blöd waren oder sowas, sondern das hat damit zu tun, dass sie ein anderes Wissenskonzept haben und eine andere Weltanschauung. Und ich bin ganz sicher, dass das, was wir aus der Aufklärung an Vorzügen haben, dass wir die zum Teil transformieren müssen. Es gibt sicherlich Aspekte an der Konzeption oder an den Vorstellungen der Aufklärung, die wir nicht unbedingt mitnehmen wollen. Was die Aufklärung nicht geschafft hat, sind soziale Schichtungen abzuschaffen. Was sie nicht geschafft hat, das Flüchtlingsproblem, das wir jetzt haben, was sie nicht geschafft hat, ist sozusagen überregional dafür zu sorgen, dass es nicht irgendwelche Leute gibt, die den Rest der Welt für sich arbeiten lassen, den Rest des Staates. Das hat sie nicht geschafft. Die Ersatz gibt es. Und das wird man nicht übernehmen wollen. Es ist nicht so, dass wir sozusagen mit den informatischen Techniken ins Mittelalter fallen und dann sagen wir, statt einer göttlichen Zwecksetzung das Allgemeinwissen hätten, sondern das muss als eine Weiterentwicklung passieren. es tut mir leid, ich bin leider kein Prophet, sonst würde ich nicht hier stehen. Sondern ich bin Philosoph und kann nur darüber nachdenken, wie das war und wie es sein wird. Ich bin ganz sicher, dass man sich das so vorstellen muss, dass diese Systemstrukturen Bedingungen kriegen, Randbedingungen, etwa die Logik der Algorithmen entscheidet darüber, wie die funktionieren. Aber die entwickeln zum Teil auch eigene Kriterien, die Maschinen.
Wenn ich so mal darauf antworten darf, die Haupterrungenschaften der Scherben waren Freiheit und Gleichheit, sind ganz subjektiv geworden. Wo bleiben solche Kriterien oder Werte? Ist das nicht vorgebracht, wenn das nur ein System ist?
Ja, natürlich. Die Vorstellung, entschuldigen Sie, ich werde das
kein
nicht
Problem
mehr lernen heute.
Ja, ja, ich rück ja Ihnen dann immer auf die Pelle und zeige es durch körperliche Präsenz. Also Sie insistieren nochmal und fragen, wo bleiben solche Werte wie Freiheit und Gleichheit in solchen Systemen?
Ja, die Leistung der Aufklärung beruht zum Teil auf Äquivokationen, auf einem logischen Fehler, nämlich dem logischen Fehler, dass Subjekt und Mensch identisch sind. Und was wir lernen müssen, ist, dass in der Wissensgesellschaft zwar die Subjekteigenschaften nicht mehr funktionieren, dass aber die Menschen natürlich Existenzbedürfnisse haben, die wir sichern müssen. Die Systeme sind sozusagen nicht dasjenige, dessen Existenz unabdingbar ist, sondern es müssen die Menschen sein. Das sind Entwicklungen, die wir in unseren ethischen Überlegungen vor uns haben.
Was machen wir mit etwas, das in der Wissensgeschichte, glaube ich, immer eine große Rolle gespielt hat, nämlich Sprünge?
Ja,
Sprünge. Es gab immer wieder Sprünge in der kulturellen Entwicklung. Eureka, ne? Irgendwas kommt ja. Jemanden als Subjekt offensichtlich in den Sinn, das vorher in den Köpfen noch nicht war. Können wir darauf setzen, dass, das waren ja für die Entwicklung der Menschen immer sehr wichtige Momente, ja, können wir darauf wetten, dass Systeme sprunghaft sind?
Keine Ahnung.
Also, ich hätte nicht erwartet, dass Sie Ahnung haben, aber an der Stelle.
Also,
Sie verstehen aber, worauf ich referiere.
Aber sehr gut, weil das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Ich muss natürlich erklären, wie kommt es denn überhaupt zu dieser Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft. Da habe ich schon was zu mir überlegt. Das sind letztlich Verschiebungen in den Deutungskontexten. Also wir steigen jetzt nochmal eine Etage tiefer ein als im Vortrag. Was die informatischen Techniken machen oder was jede Intelligenz macht, ist, dass sie ein Deutungskonzept hat, Erfahrungen in diese Deutungskonzepte aufnimmt und daraus Handlungen entwickelt. Das ist sozusagen eine Grundstruktur von Intelligenz. Und das machen auch diese informatischen Techniken so. Und diese Deutungsapparate, die heißen bei uns Begriffe, wenn wir uns unterhalten. Diese Deutungsapparate in diesen informatischen Strukturen, die entwickeln sich auch. Und da gibt es auch Brüche. Und diese Brüche werden unter Umständen stabilisiert oder auch nicht. Also wie man sich das im Prinzip vorstellen kann, dafür hätte ich eine Ahnung, aber wie es dann genau funktioniert, da warte ich lieber die nächsten 50 Jahre ab.
Wir werden an dieser Stelle darüber berichten. wie immer. Ja. Ich nehme an, dann kommen Sie alle wieder. Wir werden sozusagen, wie heißt es so schön, in alter Frische darüber reden. danke Ihnen sehr herzlich, Herr Professor Neuser.
Vielen Dank.
Einen schönen Abend. Nächste Woche haben wir Herrn Professor Schlag da von der Universität Zürich und er wird etwas sagen über interreligiöse Dialoge und Bildung. Vielleicht sind Sie da auch wieder da. Vielen Dank, schönen Abend. Wiederschauen.